Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Da sind wir wieder am Donnerstag mit dem Fever Pitch Podcast. Malte Asmus und Pit Gottschalk und Gast. Gast stellen wir gleich vor. Pit, vorher an dich die Frage. Das war ja eine richtig geile internationale Fußballwoche. Hättest du vor einigen Wochen damit gerechnet, dass wir zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale der Champions League begrüßen dürften?
Nein, hätte ich nicht gedacht. Ich habe auch Augenringe, als wäre ich die personifizierte Torwand des ZDF Sportstudios, weil ich habe natürlich auch das Spiel gestern Manchester City gegen Real Madrid wird bis zum Schluss geguckt, weil das Elfmeterschießen war einfach auch nochmal spannend. Also lange Nächte, danach erst den FIFA-Pitch-Newsletter machen dürfen und mich dann heimlich gefreut, dass die beiden deutschen Mannschaften ins Halbfinale gekommen sind. Die Hälfte der Champions League spricht Deutsch, nicht Englisch, ein bisschen Französisch, ein bisschen Spanisch, aber vor allem Deutsch. Und wenn es dann zu einer Neuauflage kommen sollte, zum Finale in Wembley zwischen Borussia Dortmund und Bayern München, dann werde ich auch dahin fahren, weil 2013 habe ich es verpasst, dahin zu fahren. Das werde ich dann nachholen. Ich freue mich so sehr.
Sehen wir dich in Ritterrüstung vor dem Spiel.
Wie Paul Breitner bzw. Lars Ricken. Ja, das wäre noch etwas, ja. Wenn die eine passende Ausrüstung finden, würde ich das wahrscheinlich sogar machen. Ich wäre nämlich dann in der ersten Reihe und ganz nah am Rasen dabei. Wie wir wissen, da geht's um Rasen. Dann würde ich ihn sogar riechen, notfalls in Ritterrüstung.
Alles klar. Ich erspare dir jetzt jegliche Cannabis-Witze, die mir jetzt einfallen würden, spontan mit.
Oh, kaum hat der Lauterbach mal ein bisschen was freigegeben, denkst du direkt wieder an deinen Drogenkonsum. Ja? Also die einzige Droge, die ich kenne, heißt Fußball und die jeden Tag und da sind auch in Überdosis. Aber schön, dass du an andere Sachen denkst.
Naja, ich wollte eigentlich nur ein paar schale Gags machen, aber das müssen wir ja heute nicht machen. Wir haben ja tatsächlich Richtiges zu bereden, harte Themen. Und du hattest vorhin gesagt, die Hälfte der Champions League spricht Deutsch. Es sind aber auch nur die Hälfte der deutschen Champions League Vereine in dieses Halbfinale reingekommen. Von daher, es ist noch Luft nach oben, aber dass wir jetzt klagen, auf sehr hohem Niveau. Die europäische Saison aus deutscher Sicht lässt sich wirklich sehr, sehr gut sehen. Bayer Leverkusen in der Europa League sorgt ja auch Stand jetzt zumindest noch für Furore. Aber eine Mannschaft, die musste sich sehr früh verabschieden, nämlich Union Berlin, die in die Königsklasse gekommen war. Und das ist heute unser Hauptthema und deshalb begrüßen wir zu diesem Thema den Mann von Bild bei Union. Das ist Paul Gorgas. Hallo Paul.
Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Glaubst du an ein, bevor wir zu Union den Schwenk machen, an ein deutsches Finale, an ein Wembley Reloaded?
Also wir würden es uns, glaube ich, alle wünschen aus deutscher Sicht, weil wir, glaube ich, auch noch die Erinnerung an 2013 präsent haben und dass er wirklich ein Fußballfest für die Bundesliga, für Deutschland war. Ich glaube, es ist tatsächlich wieder möglich, also auch durch die Halbfinalgegner, die sich jetzt ergeben haben. Also ich denke, PSG ist schlagbar für Dortmund, auch wenn sie in der Gruppenphase nicht geschafft haben, haben sie zumindest einen neuen Anlauf, das können sie schaffen. Und auch Real Madrid ist schlagbar in diesem Jahr. Das habe ich ja auch mit Union gesehen, dass da sogar eine Mannschaft wie Union die großen Madrilenen an den Rand zumindest, naja, eines Unentschiedens war es in dem Fall, aber ich denke, man kann es ja auch noch weiter vor sich hertreiben. Und das war ja auch nicht gänzlich überzeugend, muss man sagen, wie sie gegen Man City weitergekommen sind.
Du hast die Champions League in der Hinrunde erlebt, weil sich Union erstmals für die Königsklasse qualifiziert hat. Hast du das genießen können? Und war, sag mal, die Wucht des Abstiegskampfes, also überhaupt nicht lief in der Bundesliga, so gewaltig, dass eigentlich die Champions League eher störend war. Wie hast du damals diesen Zwiespalt erlebt?
Also es war schon so, dass man in zwei Welten unterwegs war an der Stelle. Und das galt, glaube ich, für den ganzen Club. Also es ist nicht nur aus Reportersicht, sondern das haben auch im und um den Club viele so erlebt. Es gab diese wahnsinnige Durststrecke in der Bundesliga, wo man ja nicht mal punkten konnte, sondern wirklich Spiel um Spiel um Spiel verloren hat. Und gleichzeitig gab es diese absoluten Highlight-Spiele in der Champions League. Also Union auf der größtmöglichen Bühne, das haben sich ja auch die kühnsten Fans, die Union über die Jahre begleitet haben, nicht träumen lassen. Und da war man wirklich in zwei Welten unterwegs, hat dann Tagesgeschäft Bundesliga gehabt, hat sich davon aber auch nicht verrückt machen lassen, hatte ich den Eindruck. Eher im Gegenteil, man war, glaube ich, lange sehr sorglos unterwegs, weil man dachte, irgendwann werden wir schon wieder gewinnen. Und das passierte eben einfach nicht, die Punkte kamen nicht. Und gleichzeitig hat man auf diese Champions League Abende hingefiebert. Man wusste, das wird ein einmaliges Erlebnis erstmal sein und hat das doch schon sehr genießen können. Also es ging, glaube ich, vielen Fans so, ging den Spielern so, die sich auf diese Highlight-Spiele gefreut haben. Und ja, als Reporter eine Reise nach Madrid ins neue Bernabéu zur Champions League. Also da gibt es wenig Größeres.
War es ein Fehler im Nachhinein, dass Union die Champions League Spiele im Olympiastadion ausgetragen hat?
Ich glaube nicht. Also ich habe die Atmosphäre im Olympiastadion als sehr packend erlebt. Klar, wenn dann ein Gegner wirklich in diese kleine Altfürsterei für Champions League Verhältnisse kommen muss, dann macht das was mit großen Mannschaften. Das ist völlig richtig und das ist, glaube ich, auch Teil des Erfolgsrezepts von Union in den vergangenen Jahren gewesen, dass sie in ihrem eigenen Hexenkessel spielen konnten. Gleichzeitig kann ich den Verein aber auch verstehen, der gesagt hat, er will vielen Fans die Champions League ermöglichen. Das wären wahrscheinlich um so die 15, 16, 17.000 nur gewesen in der alten Försterei. Da hätte man niemals fair auswählen können, welche Fans dürfen das sehen. Insofern kann ich den Punkt nachvollziehen, den der Verein da gemacht hat. Aber kann mir auch vorstellen, man hätte vielleicht sportlich auch anders Erfolg haben können, ja.
Hätte man auch vielleicht diese Kaderpolitik, die man Anfang der Saison betrieben hat, wo man ja doch den Kader so ein bisschen in Richtung Champions League getrimmt hat, mit zumindest mal auf dem Papier großen Namen Gosens. Okay, der ist immer noch da und spielt ja auch gut, aber Bonucci zum Beispiel, der schon wieder weg ist, oder Kevin Volland, hätte man da vielleicht lieber anders agieren sollen?
Also sie haben auf jeden Fall viel Glamour mitgebracht nach Köpenick und auch viel Gesprächsstoff. Das ist ja für uns erstmal ganz reizvoll gewesen und auch sehr unterhaltsam. Ich glaube schon, dass man bewusst da diesen Schritt gegangen ist. Also man wusste, dass man mit Leonardo Bonucci zum Beispiel in erster Linie einen großen Namen holt. Da kann es nicht nur rein um das Spielerprofil oder die Leistung gegangen sein. Man wusste, man macht da auch auf dem Transfermarkt den nächsten Schritt und den wollte man auch machen. Also das war eine bewusste Entscheidung, aber das konnten ja alle beobachten. Es hat eine gewisse Unwucht mit sich gebracht und die hat auch jetzt noch lange nachgehalten. Also man hat irgendwie zum ersten Mal den Eindruck gehabt, da stehen irgendwie Profis bei Union auf dem Platz, die Champions League spielen wollen, die für eine Spitzenmannschaft gekommen sind, die Spitzenfußball spielen wollen. In den vergangenen Jahren war Unions Transferpolitik ja vor allem geprägt von Namen und von Spielern, die ja vielleicht die Liga kannten, aber sich nicht ganz nachhaltig irgendwo durchsetzen konnten und dann bei Union gewissermaßen eine neue Chance bekommen haben und dieses Vertrauen oft mit sehr guten Leistungen, auch meist Leistungen über ihrem eigenen Niveau, zurückgezahlt haben. Und jetzt kamen Spieler, die hatten selbst einen Anspruch, aber an die wurde auch ein Anspruch auf einem gewissen Level gestellt und den konnten sie eben einfach nicht umsetzen.
Um beim Konjunktiv zu bleiben, hättest du vor Saisonbeginn gedacht, dass Urs Fischer am Ende der Saison nicht mehr Trainer ist bei Union Berlin?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also Union Berlin und Urs Fischer, die haben eisern zusammengehört, muss man ja wirklich sagen. Also da ging eigentlich nicht viel dazwischen. Er wirkte ja eigentlich immer wie der optimale Trainer, der am meisten aus diesem Verein, aus dieser Mannschaft, die ihm da jeweils vorgesetzt wurde, herausholen konnte. Und es war ja auch immer eine besondere Symbiose, muss man sagen. Urs Fischer hat sich ja nie in die Kaderplanung in irgendeiner Form eingemischt, proaktiv, hat quasi immer aus dem, was ihm vorgesetzt wurde, das Optimum herausgeholt. Deswegen war es, glaube ich, am Ende auch folgerichtig, dass er dann irgendwann gesagt hat, ja gut, ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht mehr weiter, es klappt eben einfach nicht mehr. Und deswegen war dann auch die Nachfolgersuche entsprechend schwierig, weil sich eigentlich alle sicher waren, der perfekte Nachfolger für Urs Fischer muss Urs Fischer heißen. Das war halt nicht möglich an der Stelle. Aber es war eben die einzige Möglichkeit, diese Spirale zu stoppen, da jemand Neues zu installieren. Aber dass das die Voraussetzungen sind, unter die man diese Champions-League-Saison absolviert, das hat sich, glaube ich, niemand ausmalen können.
Taugt der aktuelle Trainer etwas?
Er hat auf jeden Fall geschafft, mit einer ganz anderen Ansprache in die Mannschaft reinzukommen. Also er ist ja die alte Trainerschule, hat, glaube ich, auch für ein bisschen Verwunderung intern gesorgt, als sich jetzt eben über die Wochen mehr und mehr abzeichnete. Also die Videoanalyse, die bei Urs Fischer natürlich wichtiger Bestandteil war, die wird so ein bisschen, da wird der Videorekorder mehr in die Ecke gestellt, da wird mehr auf dem Platz gearbeitet. Das hat, glaube ich, schon intern auch für ein bisschen für Nachhall gesorgt. Die Spieler werden natürlich anders angefasst dadurch. Es gab plötzlich keine Sicherheiten mehr, die es vielleicht unter Urs Fischer gab, was das Stammplätze und so weiter angeht. Also diesen klassischen Trainerwechsel-Effekt, den hat er eingelöst, hat ja auch die Punkte geholt. Gleichzeitig muss man sagen, ist er bisher auch ein Stück weit ein uneingelöstes Versprechen gewesen, weil er versprochen hat, er möchte die Spielkultur bei Union im Prinzip revolutionieren. Er will dominanten, offensiven, attraktiven Fußball spielen lassen. Davon ist Union aktuell weit entfernt, steckt wieder tiefer Abstiegskampf, eben auch, weil genau das nicht geklappt hat.
Wie spricht man Nenads Nachnamen richtig aus? Bilica?
Wir nennen ihn Bilica und ernten damit zumindest keinen Widerspruch bisher. Also Bilica ist das, wie er angesprochen wird.
In den vergangenen 5 Spielen hat es in der Bundesliga genau einen Sieg gegeben. Man ist unter ihm ja ein bisschen nach oben gekrabbelt, das ist auch völlig in Ordnung, hat sich stabilisiert. Aber wenn man jetzt in die Tabelle schaut, liegt Union ja auch nur 3 Punkte vor einem Relegationsplatz. Fühlt man sich sicher? Ist man angespannt? Ist man nervös? Ist man sich bewusst, wie brenzlig die Situation an den restlichen 5 Spieltagen noch werden kann?
Zumindest hat jetzt Nenad Bjelica in der Außenwirkung mal deutlich gemacht, dass er die Lage alles andere als gemütlich empfindet, sondern sie für sehr brenzlig hält, hat Alarm geschlagen tatsächlich, hat gesagt, es geht um die Existenz des Vereins. Wer das nicht versteht, der hat hier nichts zu suchen. Also wurde verbal mal sehr deutlich, hat verbal auf den Tisch gehauen. Ob das in der Mannschaft überall genauso angekommen ist, das wage ich ehrlicherweise ein bisschen zu bezweifeln, eben weil man sich lange, glaube ich, sehr sicher fühlen konnte, nachdem man ein Ergebnis technisch zumindest halbwegs passablen Lauf hingelegt hatte unter Bjelica und zwischenzeitlich mal 9 Punkte Vorsprung hatte auf Rang 16. Dass das jetzt wieder passé ist und dass es deswegen jetzt auch tripplig wird in den letzten Spielen gegen direkte Konkurrenten, ob das alle verinnerlicht haben, da wäre ich mir nicht sicher. Da gibt es nämlich auch einen gewissen Widerspruch, hat man das Gefühl, zwischen dem, was der Trainer fordert und dem, was die Mannschaft umsetzt. Also der Trainer hat jetzt nochmal gesagt, er will nicht so viel Klein-Klein, er will nicht so viel Kombinationsfußball mit hier noch einen Hackentrick und da noch einen Übersteiger, er will Abschlüsse, er will Tore sehen. Und die Mannschaft, zumindest in den letzten Wochen, redet auch öffentlich mehr und mehr davon, dass man ja endlich mal so ein bisschen Spielkultur pflegen kann, dass man jetzt, wo man ein bisschen Abstand zu den Abstiegsrängen gewonnen hat, auch mal die eine oder andere Kombination aufziehen kann, dass man spielerisch sich fortentwickeln kann. Das ist aber gar nicht das Thema gerade. Und da müssen Trainer und Mannschaft jetzt dringend zusammenfinden.
Gerade Tore sind das große Problem bei Union Berlin. 25 Tore haben sie geschossen. Nur Köln hat weniger geschossen in dieser Saison. Also das sind ja im Grunde Abstiegswerte.
Absolut. Das ist total alarmierend für alle Beobachter und auch für die Beteiligten im Verein. Und das ist auch genau das große Manko, was Union in diese Situation jetzt gebracht hat. Auch da scheint es irgendwie zumindest Misstöne zu geben, muss man schon fast sagen. In der Bjelica auch heute wieder auf der Pressekonferenz ist im Prinzip 1 für 1 den Angriff durchgegangen. Jeden Namen hat erklärt, warum das nicht sein Stürmer Nummer 1 ist, warum es diesen einen Torjäger gerade nicht gibt. Also da zeigt sich, dass da auch in der Kaderplanung offenbar etwas nicht hinhaut. In den vergangenen Saisons gab es bei Union ja immer irgendwie einen Überperformer, der eigentlich völlig unerwartet Tor um Tor geschossen hat. Letztes Jahr war es Geraldo Becker, davor war es auch mal Kevin Behrens, Sebastian Andersson. Also da gab es verschiedene Namen, die überperformt haben, die Tore garantiert haben und der fehlt in diesem Jahr. Und das macht sich dramatisch bemerkbar.
Wenn man mal in die Statistik guckt, erfolgreichster Torschütze der Unioner ist Robin Gosens, ein Außenverteidiger.
Und das sagt alles, was über den Angriff in dieser Saison bei Union Berlin, ja.
Du hast gerade erzählt, dass der Trainer seine eigene Mannschaft anzählt. Ich finde das ungewöhnlich in dieser Situation der Saison, dass man das tut, weil das schafft keine Verbrüderung.
Das stimmt. Also er war auch ein Trainer, der sich lange, also gerade auch am Anfang, als die Lage ähnlich dramatisch war, wirklich hinter seine Mannschaft gestellt hat, beziehungsweise sich vor sie gestellt hat, verbal und viel moderiert hat. Er nimmt auch keine einzelnen Spieler heraus, das muss man auch sagen. Also er stellt dann niemanden auf die Lichtung selbst, aber es war schon deutlich, dass er da verbal in seine Werkzeugkiste gegriffen hat, um mal den Hammer auch in Richtung Mannschaft zu schwingen. Das war durchaus auffällig. Es ist jetzt die Frage, ob das ankommt bei der Mannschaft oder ob das jetzt, wie du schon angedeutet hast, vielleicht auch dafür sorgt, dass sie sich erst recht im Stich gelassen fühlen.
Oder kann man seine Worte verstehen als Kritik an Manager Oliver Runert, der den Kader zusammengestellt hat?
In jedem Fall kann man, glaube ich, daraus lesen, dass Nenad Bjelica mit der Kaderzusammenstellung nicht glücklich ist. Und auch bei ihm sind die Voraussetzungen so wie bei Urs Fischer, der Trainer bei Union Berlin, der hat nur einen sehr kleinen Teil oder nur einen sehr kleinen Einfluss auf die Kaderplanung. Das passiert oben, das passiert an anderer Stelle und der Trainer muss dann damit arbeiten, was er vorfindet. Jetzt kann man natürlich entgegnen, dass die Namen, die bei Union aktuell auch im Angriff spielen, sei nur Kevin Volland genannt, jetzt auch keine allzu schlechten Namen sind. Also das muss man sich ja auch dagegen halten, dass man aus den Möglichkeiten, die es da gibt, sicher auch mehr machen kann, spielerisch und auch als Trainer in dem Fall.
Oliver Runert ist ja der Baumeister von Union Berlin, so glaube ich, kann man ihn durchaus bezeichnen. Es gibt viele Gerüchte, dass er nicht mehr so lange bei Union sein wird, dass es ihn zurück in den Westen zieht. Schalke wurde immer wieder erwähnt. Er selbst strebt ja auch eine politische Karriere an für die Linke, ist nebenbei noch Schiedsrichter, also ein Tausendsasser, ganz sympathischer, kluger Mensch. Aber wie groß ist sein Wunsch, den Verein zu verlassen? Was weißt du, was hast du gehört?
Also es ist schon so, da bist du ja gut informiert. Die Gerüchte halten sich natürlich schon länger, dass das wohl die letzte vollständige Saison gewesen sein könnte, mit Oliver Runert an der Spitze als Architekt des Erfolgs. Man hört zumindest jetzt in den letzten Tagen und Wochen mehr und mehr, dass er zumindest die kommende Transferperiode, also die Sommertransferperiode, die ja auch schon in die neue Saison hineinreicht, dass er die noch gestalten will, auch in Verantwortung. Andersrum wäre es auch fahrlässig, glaube ich, jetzt Mitte April, wenn man nicht irgendeine Form von Nachfolger schon installiert hätte oder präsentiert hätte als Ansprechpartner. Aber es stimmt, die Zeichen stehen auf Trennung spätestens dann im Frühherbst.
Das klingt aber ja auch dann oder ist dann ja sogar so ein Auseinanderbrechen einer Erfolgsgeschichte, die über 5 Jahre tatsächlich immer nur nach oben ging. Da war dann erst der Trainer weg, jetzt ist der Manager offensichtlich auf der Abreise und in der Mannschaft scheint es ja dann auch noch Probleme zu geben. So lese ich zumindest ein Oliver Runert Zitat aus der Sportbild vom Mittwoch. Jetzt müssen alle verstehen, dass es nur um den Verein geht, für ihn alles geben und nicht an sich selbst zu denken. Gibt es da so Ego-Shooter auch in der Mannschaft, die jetzt eben dann komplett auch dieses große Ganze, was ja früher immer eine Union-Geschichte war, immer das große Ganze zu denken, eben komplett außen vor lassen?
Ja, es ist absolut richtig, dass, glaube ich, noch nie so viel Unsicherheiten zu so einem späten Zeitpunkt in der Saison bei Union geherrscht haben, schon gar nicht in den letzten Jahren. Da ging es eigentlich immer nur darum, für welchen europäischen Wettbewerb qualifizieren wir uns denn dieses Jahr, wohin reicht es denn noch? Also das sind völlig andere Voraussetzungen als dieses Jahr, wo man plötzlich wieder Richtung zweite Liga gucken muss. Sogar, also das bringt zum einen natürlich viele Baustellen und viel Unruhe. Das hilft nicht weiter im Abstiegskampf, völlig klar. Und genau richtig. Also ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung Oliver Runert erzielt. Es gibt viele Spieler bei Union, die zum einen natürlich unter anderen Voraussetzungen zur Union gekommen sind, nämlich Spitzenklub in Anführungszeichen, Champions League. Wir wollen weiter europäisch spielen. Und dann gibt es eben auch Spieler, die sich entwickelt haben bei Union in den vergangenen Jahren. Und das ist ja auch Teil des Erfolgsrezeptes. Spieler, die auf einem bestimmten Niveau gestartet sind und jetzt sich mehr und mehr zu Champions-League-Spielern auch gemausert haben und sich auch zeigen konnten auf dieser Bühne. Und natürlich rücken die wiederum in den Fokus anderer Mannschaften, größerer Clubs. Und genau das ist das, worauf Oliver Runert abzielt. Es gibt einige Spieler im Kader, die sich sehr damit beschäftigen, glaube ich, und meine ich auch glaubhaft gehört zu haben, die sich damit beschäftigen, was denn ab Sommer sein kann und dass ab Sommer vielleicht nicht mehr Union Berlin ihr Arbeitgeber sein wird. Und das ist natürlich auch ein Teil des Problems in so einer Phase, in der man sich jetzt gerade befindet, wenn gefühlt sich einige Spieler, einige Stützen vielleicht auch in der Mannschaft schon umgucken, was kann denn ab Sommer so sein?
Und da kommt dann eben auch die Frage auf, kann diese Mannschaft, so wie sie zusammengestellt ist, weil sie ja eigentlich für einen anderen Zweck zusammengestellt wurde, kann die Abstiegskampf?
Sie haben es zumindest in der ersten Saisonhälfte nicht wirklich nachweisen können. Da sind sie ja bis ans Tabellenende oder Richtung Tabellenende abgerauscht. Das war ja auch der Grund, warum Urs Fischer am Ende gegangen ist, weil die Lage einfach zu dramatisch war. Unter Nedad Bjelica haben die Spieler, die dann zum Zug gekommen sind, schon gezeigt, dass sie verstanden haben, wie man da wieder raus kann, nämlich mit dem klassischen Union-Fußball sehr viel Laufarbeit, sehr viel Gift in den Zweikämpfen. Also ein sehr körperbetontes Spiel, das hat auch funktioniert. Und jetzt hat man eben das Gefühl, man war sich zu sicher. Und jetzt muss die Mannschaft, die jetzt so zusammenspielt, wie Nedad Bjelica sie geformt hat, jetzt muss die nochmal beweisen, dass sie nochmal aus diesem Loch rauskommen kann, beziehungsweise, dass sie eben nicht weiter Richtung Tabellenende jetzt rutschen und sich dahin treiben lassen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du dich schon einmal sicher gefühlt hast, wenn du vielleicht auch schon mental so eine Saison als abgehakt betrachtet hast, jetzt nochmal in diesen Modus zu kommen. Wir haben jetzt gleich Endspiele gegen direkte Konkurrenten wie Köln, wie Bochum und auch wie Gladbach.
Das ist oder ein direkter Konkurrent wie jetzt am Samstag gegen Bayern München.
Also das ist die nächste spannende Frage. Was wird aus diesem Bayern-Spiel? Absolut. Denn eigentlich waren das die Spiele, die Union über Jahre am ehesten gelegen haben. Das sind große Mannschaften, die müssen da an die alte Försterei in dieses enge Stadion kommen. Die müssen das Spiel machen. Union kann das Tor verteidigen und dann mit wenigen Chancen vielleicht sogar einen Siegtreffer herausspielen. Aber das hat in dieser Saison auch überhaupt nicht funktioniert. Also gegen die Top 5 hat Union nicht mal einen Punkt geholt in dieser Saison. Auch sehr ungewöhnlich, auch nicht Union-like, aber auch Teil des Problems, dass man diese Bonuspunkte gegen große Mannschaften gar nicht einsammeln konnte.
Ja, vielleicht kommen die Bayern völlig betrunken noch nach Berlin und wissen nicht, wo die, wo, wo die Tore stehen oder so. Aber sonst hat man noch wenig Hoffnung. Wenn die Berliner nämlich jetzt keinen Punkt holen soll gegen Bayern, und davon muss man ja schon fast ausgehen. Also entweder Wolfsburg oder Bochum bei den Punkten, weil die spielen gegeneinander. Die Mainzer sind, haben sowieso jetzt gerade einen Lauf und drehen völlig frei. Nicht ausgeschlossen, dass die in Freiburg gewinnen. Du, da wird es ganz schön knapp dann für die Unioner, dann einen Spieltag später, wenn sie dann, ich gucke jetzt mal gerade auf die Übersicht.
Gladbach, Bochum, Köln
und Freiburg. Aussicht, dann müssen sie nach Gladbach, das ist genau. Echt der Hammer nochmal, ein Auswärtsspiel. Also da muss man sich schon fast ein bisschen Sorgen machen.
Auf jeden Fall ist klar, dass das echte Endspieler werden, die da anstehen. Also da muss man sich nichts vormachen. Das wären keine Spiele, die man gewinnen kann oder wo man punkten kann, aber nicht muss, sondern das sind dann sogenannte Muss-Spiele. Da brauchst du dann wirklich Siege. Am besten natürlich gegen alle drei, Gladbach, Bochum und Köln. Das wäre der Optimalfall, dann wäre man, glaube ich, schnell durch. Aber es ist völlig klar, es kommt jetzt auf diese Endspiele an und da muss auch jedem bewusst sein, dass da keine Fehler mehr erlaubt sind, wie jetzt zum Beispiel Augsburg.
Zwei Siege aus den 4 Spielen nach Bayern wurden auch als Marschroute jetzt ausgegeben. Für wie realistisch hältst du es?
Also es ist für die Kehrseite dieser Saison, muss man ja wirklich sagen, auch wenn vieles nicht funktioniert hat und vieles ganz anders gelaufen ist als gedacht, die Qualität besitzt der Kader ja trotzdem. Also das streitet ja niemand ab, dass Union, wenn man sich die einzelnen Spieler individuell anguckt und die alle nebeneinander stellt, dann hatte Union vermutlich noch nie so einen starken Kader wie in dieser Saison. Und deshalb bin ich schon vorsichtig optimistisch, dass sich diese Qualität der Einzelspieler, da müssen sie nicht mal brillieren als Mannschaft, dass diese Qualität der Einzelspieler, wenn das alle im Kopf klar bekommen, dass es jetzt zählt, dass die sich dann durchsetzen wird in diesen direkten Duellen.
Also sollte es Union nicht schaffen und absteigen müssen, dann hast du in Berlin ein schönes Hamburger Gefühl mit zwei großen Clubs in der zweiten Liga. Ist nicht schön, sage ich dir. Ist nicht schön. Ist dir das bewusst?
Das ist mir bewusst. Ich begleite ja auch noch einen anderen Berliner Zweitligisten, der letztes Jahr schon den Schritt dahin gemacht hat. Also ich glaube, es ist auch für Union überhaupt nicht vorhergesehen. Also die ersten Saisons in der Bundesliga hat man ja schon immer davon gesprochen. Es geht jetzt um die 40 Punkte und wir sind uns bewusst, wir sind ein junger Bundesligist und es kann quasi jede Saison neu passieren, dass wir im Abstiegskampf stecken und uns vielleicht auch wieder in der zweiten Liga wiederfinden. Aber nach den Jahren, die sie jetzt hatten in der ersten Bundesliga, sehen sie sich und auch gerade die Clubführung, glaube ich, schon als etabliert. Und da wäre ein Abstieg ja wirklich katastrophal, weil das nicht der langfristigen Vision von Union entspricht, sondern man wollte immer weiter wachsen. In diesem Jahr vielleicht durch die Champions League etwas zu schnell. Aber wenn jetzt so ein riesiger Rückschritt da dazwischen kommen würde, das hätte, glaube ich, langfristig Folgen für den Club.
Wir wissen ja auch, wie schwer es ist, wieder hochzukommen. Auch das ein Hamburger Learning aus den letzten Jahren mit dem HSV. Aber wenn wir nochmal auf die Bilanz von Bielitzer gucken, 17 Spiele, 22 Punkte. Wenn man das hochrechnet, dann hätte es ja für einen Klassenerhalt auf jeden Fall gereicht. 44 Punkte wären es dann so bummelig. Hat man vielleicht auch zu spät den Trainer gewechselt? Zu lange auch bei dieser Niederlagenserie am Schweizer Urs Fischer festgehalten?
Oh, das ist natürlich genau die Frage, die sich auch die Verantwortlichen jetzt stellen müssen bei Union. Ich würde immer noch behaupten, wenn man sich zurückversetzt in die Hinrunde und auch da hinein, wie die Spiele gelaufen sind. Also das waren in der Regel ja keine Spiele, wo Union mit 0-6 vom Platz gegangen ist und man dachte, das ist kein Bundesliga-Niveau, was da gespielt wird, sondern das waren wirklich viele Spiele, die Union so unglücklich und so knapp verloren hat, wie sie in all den Jahren davor Spiele auf fast unerklärliche Weise drehen konnten, für sich entscheiden konnten, Punkte holen konnten. Also ich kann nachvollziehen jetzt in der Rückschau, dass man sich lange wirklich eingeredet hat oder auch lange gehofft hat, dass dieses Spielglück vielleicht auch von selbst wiederkommt, dass es irgendwann auch mit Urs Fischer wieder klappt. Aber jetzt im Nachhinein muss man natürlich sagen, dass man mit einer sehr großen Hypothek in die Saison gegangen ist. Und eben auch, weil Bielitzer es nicht geschafft hat, letztendlich konstant Siege einzufahren, sei es eben mal mit Überraschungssiegen gegen große Mannschaften, sondern auch immer wieder dann Dellen hatte, ist man jetzt immer noch in einer prekären Situation. Ja.
Wie groß siehst du die Chance, dass es am Wochenende zu Überraschungen kommt, dass die Bayern tatsächlich noch, ja, ich würde nicht sagen, dass sie betrunken sind, aber dass sie vielleicht mit dem Kopf schon in Madrid sind und dann eben dieses Spiel in der Bundesliga, wo es ja um nicht mehr allzu viel geht, vielleicht um die Absicherung des zweiten Platzes, da muss man ja was tun, da ist man punktgleich mit Stuttgart, aber ansonsten ist das andere große Ziel wahrscheinlich etwas, was eher in den Köpfen drin ist.
Ja, ich denke, das ist fast die einzige Chance, die Union hat, dass Bayern vielleicht früh in Führung geht sogar, dann das Spiel als gelaufen betrachtet, eher in Verwaltungsmodus unterwegs ist und Union dann eben ein oder zwei Nadelstiche setzen kann. Ich bin aber ehrlicherweise wirklich nicht optimistisch, was dieses Spiel angeht. Mhm. Union ist wirklich zu harmlos aktuell. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass sie ein oder sogar zwei Tore gegen Bayern schießen können. Also man kann versuchen, eben auf ein 0-0 zu hoffen, indem man doch lange versucht, überhaupt ein Tor zu verhindern und destruktiv spielt, gar nicht nach vorne den Weg sucht. Ich glaube aber nicht, dass irgendwie ein mutiger Auftritt sie belohnen würde. Ich glaube, dann wären sie eher bestraft hinten. Es kann nur über eine geschlossene Defensive gehen letztlich, also über dieses typische Unionsspiel, was sie all die Jahre ausgezeichnet hat, viele eklige, enge Zweikämpfe, das Spielfeld klein machen und dann irgendwie auf dieses 0-0 erstmal hoffen, aber was eigene Tore angeht und die brauchst du, um Spiele zu gewinnen, wirklich, das sehe ich nicht an diesem Wochenende.
Du bist an der alten Försterei wahrscheinlich am Wochenende.
Ich bin vor Ort, genau.
Und Pitt, du wie ich am Fernseher oder wie sieht's bei dir aus?
Nein, ich schaue mir mal den großen Hamburger SV an. Spitzenspiel gegen Holstein Kiel und einer von beiden wird aufsteigen. Ich weiß noch nicht genau wer. Ich fürchte.
Was mich als Schleswig-Holsteiner gebürtig dann zumindest.
Ich habe das jetzt nur gesagt für dich, weil ich das ja weiß. Ich wollte dir doch ein bisschen das Wochenende versüßen.
Obwohl ich eigentlich mit der Stadt Kiel nicht so viel anfangen kann. Aber das ist eine andere Geschichte.
Hauptsache Störche ist doch
so. So sieht's aus. Und das war's damit auch für den Fever Pitch Podcast am heutigen Donnerstag. Ich sage vielen Dank an Paul für seinen Besuch bei uns und seine Informationen zur Union Berlin.
Vielen Dank euch. Das hat Spaß gemacht.
Und dir wie auch immer, gerne. Pitt, vielen Dank. Und natürlich der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Bitte abonnieren, bitte liken, bitte bewerten, damit wir in den Rankings bei Spotify, bei Apple und so weiter hochsteigen und nicht nur in euren Herzen, obwohl uns das natürlich viel wichtiger ist als irgendwelche schnöden Hitlisten, oder Pitt?
Genau. Gut, dass du es sagst, dann brauchte ich es nicht zu sagen. Ich hatte schon Luft geholt, das zu tun, aber so schön wie du sagt es ja keiner hier in dieser Leitung.
Und damit sagen wir für heute danke und tschüss.
Schönes Wochenende.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.